Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen und das Wort Gottes heute predigen zu dürfen. Bevor ich reingehe in das Wort Gottes, möchte ich mich erstmal bei allen herzlich bedanken, die für mich in der Woche gebetet haben. Der eine oder andere weiß ja, ich hatte eine Augenentzündung und es war schön zu hören einfach, dass ihr als Gemeinde hinter mir steht, dass ihr betet und jetzt stehe ich hier und darf predigen. Deswegen da nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich habe natürlich dann genug Zeit gehabt, zu Hause zu überlegen, über was ich heute predigen soll. Ne? Der Arzt hat gesagt, dein Auge ist entzündet, du darfst nicht auf dein Handy gucken, nicht auf den Laptop gucken, kein Fernseher gucken. Ne? Am Anfang dachte ich mir nichts dabei, aber dann habe ich sehr schnell gemerkt, ups, das macht schon was mit deinem Alltag. Aber das Gute ist, dass man ja Gottes Wort hat. Und als ich so nachgedacht habe und gemerkt habe, ey, ich kann mein Auge auch gar nicht richtig benutzen, ich kann es nicht, ich kann nicht richtig sehen, kam mir so der Gedanke, ey, das Thema, was dran ist, ist Fokus. Ich möchte heute über das Thema Fokus predigen. Ja? Ich möchte gucken, was uns Gottes Wort zu diesem Thema sagt. Aber bevor wir in die Predigt einsteigen, lass mich nochmal ganz kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist. Ich danke dir dafür, dass wir zusammenkommen durften, dich anbeten durften, Herr. Geist Gottes, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier mit uns bist. Dass du jetzt unsere Herzen öffnest, Herr, unsere Gedanken frei machst, um das zu empfangen, was du jedem Einzelnen persönlich schenken willst. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Ich bin so ein Mensch, ich liebe es, in der Vergangenheit zu schwelgen. Ja? Also ich merke, damals, als ich noch jünger war und Ältere mir erzählt haben, damals war es so und so, dachte ich mir immer, ja, jetzt ist aber nicht damals, jetzt ist heute. Ja? Aber ich merke, umso älter ich werde, liebe ich es auch, über die Vergangenheit nachzudenken. Und wisst ihr, damals war es so, ich hatte eine gewisse Routine, wenn ich von der Schule gekommen bin. Ja? Ich hatte eine gewisse Routine, die sich etabliert hat. Und zwar, wenn ich aus der Schule zurückgekommen bin, ja, dann war meine Mutter schon aus der Arbeit zurück oder kam kurz danach. Sie war am Essen vorbereitet und dann haben wir gewartet, bis mein Vater von der Arbeit kommt, um dann gemeinsam zu essen. Und in der Zeit, bis mein Vater gekommen ist, habe ich dann Fernseher geguckt. Weil wenn Papa gekommen ist, musste ich lernen. Ja, also gab es keinen Fernseher gucken, also habe ich diese Zeit genutzt. Und die meisten würden ja jetzt wahrscheinlich denken, dass ich vielleicht irgendwelche Cartoons gesehen habe. Aber, also wirklich meine Lieblingsserien, oder ich weiß nicht mal, ob man das Serien nennen kann, das, was ich geguckt habe, vielleicht sagt euch das was, ich habe hier mal zwei Fotos mitgebracht. Kennt ihr diese Dame? Barbara Salisch. Richterin Barbara Salisch. Und wenn du schon einmal in diese Richtung gehst, ja, dann nimmst du auch gleich ihn mit. Ja? Das ist Richter Alexander Holt. Ja? Und ich sag's euch, ich saß da mit meiner Mutter gebannt und es war immer so, es hat mich mitgerissen. Ja? Du sitzt da und du denkst dir, war er es oder war er es nicht? Hat sie es getan oder nicht? Ja? Und du wartest und du guckst, welche Fragen gestellt werden. Und am Ende kommt es dann zum Urteil und du überlegst dir, oh, dann fängst du mit einer Zeit, wirst du sogar gut. Ja? Dann sagst du, ah, das sind 3,5 Jahre ungefähr. Ja? Das kann man noch Bewährung geben. Ja? Irgendwann findest du deinen Rhythmus. Ja? Warum erzähle ich das? Ja? Man kann sich vorstellen, wenn man so vor Gericht sitzt, ist es doch bestimmt eine richtige Anspannung, vor allem, wenn man der Angeklagte ist. Ja? Weil ich habe mich gefragt, was hat mich so mitgerissen? Und zwar zu wissen, dass da so eine Spannung ist und die Frage, was wird dieser Richter tun? Wie wird dieser Richter entscheiden? Und dann dachte ich mir, wie krass es ist zu wissen, dass es eine Zeit geben wird, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Und wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir zum größten Teil über die Zeit in den Evangelien, als Jesus unter uns oder unter uns Menschen gewandelt ist. Aber Gottes Wort sagt uns auch klar, es wird eine Zeit geben, wo Jesus wiederkommen wird und da wird er auch als Richter wiederkommen. Und diese wundervolle Hoffnung, die uns geschenkt ist als Kinder Gottes, ist diese eine Zusage, die gemacht wird. Dass wenn wir vor diesem Gericht stehen, dass wenn Jesus Christus als Richter vor uns steht, dass er auch zugleich unser Verteidiger ist. Dass wir mit voller Gewissheit in diesem Gericht sitzen dürfen können. Dass wir mit einer vollen Freude dort sitzen dürfen können und sagen und wissen, das ist mein Herr, das ist mein Gott und das ist mein König. Und er wird sagen, meine Gnade ist dir zuteil geworden. Du bist mein Kind und du bist frei. Wisst ihr, das sich manchmal in Gedanken zu rufen, ist, glaube ich, wichtig, um die Liebe zu diesem Kreuz nicht zu verlieren. Wir dürfen nie nur das Kreuz alleine sehen. Wir müssen verstehen, was das Kreuz auch, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, was das für uns, für dich, für mich persönlich in der Zukunft bedeutet. Und das bedeutet genau das, dass wenn wir dastehen, eine Hoffnung kam. Dass wenn wir dastehen, sich all das erfüllt, woran wir jetzt schon glauben. Dass er sagen wird, du gehörst zu mir. Es ist so wichtig, das vor Augen zu haben, damit man die Liebe zum Kreuz nicht vergisst. Aber wisst ihr, als ich in das Wort Gottes geguckt habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt noch eine Botschaft, die Jesus noch geprägt hat, um den Jüngern einen Fokus, eine Ausrichtung für ihr Leben zu geben. Ja, die gute Botschaft ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft davor, es gibt Errettung in Jesus Christus. Aber Jesus, als er durch die Straßen gelaufen ist und gepredigt hat, gab es eine Botschaft, die er überall rumgetragen hat. Und diese Botschaft war es, die uns auch heute noch einen Fokus für unser Leben geben soll. Wisst ihr, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir verstehen, was am Kreuz da geschehen ist, wenn wir erkennen dürfen, wer Jesus Christus ist und wir anerkennen, dass er König dieser Welt ist, nicht nur König dieser Welt, sondern mein König in meinem Leben ist, ab dem Zeitpunkt ist etwas Bestimmtes in uns geschehen. Und zwar, der Geist Gottes ist gekommen und er hat uns den Herrn offenbart. Der Geist Gottes hat Glauben in unser Herzen gesät. Und das Bild für Glauben ist oft wie so ein Samenkorn. Es wird was gepflanzt in unser Sein. Wir werden die Bibel spricht davon, eine neue Kreatur. Und wenn etwas gepflanzt wird, wenn ein Same gesät wird, dann ist es wichtig, dass aus diesem Samen auch Wachstum entsteht. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen als Gläubige, wir sollen als Kinder Gottes, wir wollen wachsen. Wir sollen wachsen und wir sollen Frucht bringen. Diejenigen, die Bibelkreis Dienstag dabei sind, haben jetzt das Privileg, viel über die Frucht des Heiligen Geistes zu hören. Und da geht es genau darum, dass jeder Einzelne von uns in unserem alltäglichen Leben, dass wir Frucht tragen, dass wir wachsen, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Aber das ist manchmal einfacher gesagt als getan, weil es gibt diesen Alltag. Es ist schön, wenn man sonntags zusammenkommt. Ja? Wir werden erbaut, wir hören das Wort Gottes, wir gehen mit einer unglaublichen Motivation in die neue Woche. Und am Montag kann es schon sein, dass es die ersten Kämpfe gibt. Am Montag kann es schon sein, dass ich vergessen habe, was das eigentliche Thema war. Ich weiß noch, es war eine gute Zeit am Sonntag, aber wer weiß, was noch die Predigt war. Gott sei Dank hat man Dienstag noch Gebet, das erbaut uns dann alle. Ja. Aber wisst ihr, in unserem Alltag kann es sehr schnell dazu kommen, dass wir den Fokus verlieren. Und ja, wir haben die Botschaft vom Kreuz und ja, die Gnade Gottes ist immer wieder neu. Und deswegen brauchen wir die Botschaft des Kreuzes auch tagtäglich. Aber Jesus hat seinen Jüngern und allen, die seiner Predigt zugehört haben, noch eine Botschaft vermittelt. Bevor ich zu der Stelle komme, wo wir über diese Botschaft reden, lasst mich euch nochmal zeigen, wie wir aussehen, wenn wir keinen Fokus haben. Ich habe darüber geredet, ein Samenkorn, der braucht gewisse Bedingungen, damit er wachsen kann. Es braucht gewisse Bedingungen. Ihr seht, es braucht Wasser, es braucht gute Erde, damit es Frucht tragen kann. Aber manchmal kommen wir in unserem Alltag an einen Punkt, da sehen wir so aus. Wie ein kleines Kind mit einem Schnuller. Ein Schnuller, wisst ihr, so ein Schnuller, der sorgt dafür, dass ein Kind schnell ruhig wird. Und es gibt Videos, die ich gesehen habe, wo zwei Kinder nebeneinander sitzen, das eine Kind mit dem Schnuller, das andere weint und nimmt den anderen Kind den Schnuller raus, dann wird es ruhig und das andere Baby fängt an zu weinen. Und dann klauen sie sich die ganze Zeit, das geht 40 Sekunden, klauen sich die ganze Zeit den Schnuller. Und manchmal kann es wirklich passieren, dass wir im geistlichen Sinne auch so aussehen. Wenn wir den Fokus verlieren, dann sind wir nicht mehr darauf bedacht, wirkliche Nahrung zu uns zu nehmen, geistliche Nahrung zu uns zu nehmen, einen Fokus, eine Ausrichtung zu haben in unserem Leben, die dafür sorgt, dass wir geistlich weiter wachsen. Warum? Weil wir Menschen sind. Warum? Weil es viele Ablenkungen gibt. Und wir sehen das auch immer wieder, und deswegen liebe ich die Bibel, in der Fehlbarkeit aller Leute, über die wir lesen in der Bibel. Am besten sind natürlich die Jünger. Natürlich ist mein Lieblingsjünger Philippus, wer soll es sonst sein? Und auch da sehen wir eine Stelle, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist und wo sie sich eine Zeit der Ruhe nehmen, und Philippus nimmt allen Mut zusammen und denkt sich, ich werde jetzt eine sehr tiefe Frage stellen. Ich werde jetzt eine Frage stellen, wo Jesus sich vielleicht denken wird, boah, endlich kommt einer und fragt diese Frage. Und vielleicht dachte sich Philippus, und die anderen Jünger werden sich denken, oh, mutig Philippus. Und Philippus geht zu Jesus und sagt, Jesus, zeige uns doch einfach Gott. Zeige uns doch einfach den Vater. Zeige uns einfach Gott. Wir haben jetzt deine Botschaft gehört, aber wir wollen einfach jetzt den Vater sehen. Wir wollen Gott sehen. Und Jesus sagt zu ihm, ey, du bist ein Kleingläubiger. Du hast noch nichts verstanden. All das, worüber ich rede, ist, dass ich selbst Gott bin. Philippus hatte nicht die Erkenntnis. War er ein Jünger? Ja. Ist er mit Jesus unterwegs gewesen? Ja. Aber in diesem Moment sah er so aus. Er hatte einen Schnuller im Mund, weil er nicht verstanden hat, worum es Jesus ging. Die bekannteste Predigt, die wir in der Bibel lesen können, ist die Bergpredigt. Ja? Ab Matthäus 5 bis 7 könnt ihr euch das mal durchlesen. Und ich möchte zu der Stelle in der Bergpredigt kommen, wo Jesus im Prinzip alles zusammenfasst, ja? Wo es sich am Ende komplett zuspitzt. Und zwar in Matthäus 6, 31 bis 33. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese Stelle, in der geschrieben steht, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem all trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wenn man damals jemanden gefragt hätte, oder allgemein, wenn man fragt, was war die Botschaft von Jesus Christus? Die Botschaft von Jesus Christus war, das Reich Gottes ist gekommen. Das Reich Gottes ist da. Das Interessante ist, wenn wir an verschiedenen Stellen lesen, wo Jesus über das Reich Gottes redet, hören wir manchmal verschiedene Dinge. Mal sagt Jesus, als er zum Beispiel vor Pilatus stand und Pilatus ihn gefragt hat, bist du ein König und all diese Fragen, da hat Jesus ihm geantwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber zu den Jüngern sagt Jesus an einer anderen Stelle, sagt er, das Reich ist jetzt zu euch gekommen. Was bedeutet das nun? Ist das Reich nun jetzt schon da oder ist das Reich etwas, was noch kommen wird? Das Reich Gottes ist der Fokus, den wir haben sollten. Und das Reich Gottes, es bedeutet nichts anderes als dort, wo der Herr Jesus Christus König ist und regiert, da ist sein Reich. Es gibt drei Ebenen, die wir uns merken können, indem wir das Reich Gottes zusammenfassen können. Zum einen unser individuelles Leben. Dadurch, dass wir anerkennen, wer Jesus Christus ist, dass er König der Könige ist, dass alles in seiner Kontrolle ist, ist unser Leben, es ist sein Hoheitsgebiet. Es ist das Reich Gottes. Unser Zuhause ist Reich Gottes. Ein bestes Beispiel, finde ich, haben wir bei den Zeugnissen jetzt gehört. Eine Reich-Gottes-Mentalität sorgt dafür, dass man in die kleinen und in den großen Dingen sagt, ich übergebe sie Gott. Ich lege sie in Gottes Händen. Warum? weil er der König der Könige ist, weil alles in seiner Hand ist. Ein weiterer Punkt, wo wir Reich Gottes sehen, ist hier in der Kirche, in der Gemeinde. Wenn wir alle gemeinsam zusammenkommen, dann trifft sich dieses Reich Gottes zusammen. Das Reich Gottes kommt zusammen. Aber ja, es gibt auch noch das Reich Gottes, was kommen wird. Weil die Erde momentan, die komplette Erde, nicht Reich Gottes ist. Es ist das, wo wir beten oder rufen, Maranatha. Herr, komme bald. Es ist das Reich, was kommen wird, wenn Jesus die ganze Erde, wenn er alles neu machen wird. Und diese drei Ebenen sollten sich in unserem Alltag reflektieren. Jesus selbst sagt, in meinen eigenen Worten jetzt, ey, habt die richtigen Prioritäten. Das Wichtigste ist, dass wir das Reich Gottes an erster Stelle sehen. Wisst ihr, manchmal, oder als ich jünger war, kamen oft Leute dazu, wenn sie diese Stelle gesehen haben, ins Extrem zu gehen. Ja? Und dieses Extrem sehen wir auch dann später in den Briefen, wenn Paulus zum Beispiel an die Thessalonicher schreibt. Wir lesen, dass Jesus sagt, ey, kümmert euch nicht um Essen und Trinken, dafür werde ich sozusagen sorgen. Und auch damals bei den Thessalonicher gab es da Menschen, die gesagt haben, ja, wenn Gott dafür sorgen wird, dann gehe ich nicht arbeiten. Dann mache ich halt einfach gar nichts. Ja, der Herr wird versorgen, oder? Und Paulus sagte dann, ey, die Leute in eurer Gemeinde, die euch auf der Tasche liegen, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten gehen, wenn die nicht arbeiten, sollen die nicht essen. Ja? Also man kann ganz schnell an einen Punkt kommen, wo man so eine Bibelstelle hört und sich denkt, ey, ja, Jesus sagt doch, ich muss mich darum gar nicht sorgen. Was Jesus hier nicht macht, ist zu sagen, ey, Essen, Trinken, all die lebenswichtigen Dinge, die sind nicht wichtig, die braucht ihr nicht, das mache ich schon alles. Was Jesus sagt ist, diese Dinge brauchen wir zum Leben, aber sie sind nicht das Leben. Und vor allem für Menschen in der damaligen Zeit, zu denen Jesus gesprochen hat, bei denen ging es wirklich um Essen und Trinken und um ein Dach über dem Kopf. Wisst ihr, für sie ging es um diese Essentials, um die Dinge, die lebensnotwendig sind. Und jetzt könnten wir uns vielleicht fragen, weil wenn wir das mal auf uns beziehen wollen, gehören wir auch im Vergleich zu damals schon zu den reichsten Menschen überhaupt, die gelebt haben. Weil wir vielleicht uns ja nicht so sehr damit identifizieren können, Sorge um Essen zu haben, Sorge um Trinken zu haben. Aber auch da hat Jesus ein Wort gepredigt. Genau, auch da hat Jesus hineingesprochen und sagt, und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Der Kontext dieser Bibelstelle ist, dass Jesus ein Gleichnis darüber gegeben hat, dass ein Seemann ausgesät hat. Und gewisse Worte sind auf Stein gefallen, manche Worte sind auf guten Boden gefallen, aber manche Worte sind eben unter Dorn gefallen. Und dieses Beispiel, dass es unter Dorn gefallen ist, da spricht Jesus und sagt zu seinen Jüngern, ey, es gibt Menschen, die hören das Wort Gottes, sie freuen sich über das Wort Gottes, aber die Sorgen dieser Welt und die Umstände dieser Welt sorgen dafür, dass dieses Wort erstickt. Und ich glaube, das ist eine Sache, mit der wir uns viel mehr identifizieren können. Dass es entweder Unterhaltung sein kann oder Sorgen. Dass diese beiden Dinge unseren Fokus von Gott rauben können. Unseren Fokus davon rauben können, das Himmelreich Gottes an erster Stelle zu haben. Manchmal rede ich mit Menschen und ich merke es auch bei mir selbst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sorgen ein bisschen so die Pumpe zum Schlagen bringt. Dass manchmal Menschen Sorgen eigentlich eher brauchen. Es gibt Sorgen, die sind berechtigt. Aber manchmal merke ich, wie Sorgen etwas sind, die wir uns manchmal auch einfach suchen. Ich nehme mal ein Beispiel in meinem Leben. Vor 3 Wochen mit meinen Mitstudenten, mit denen ich zusammen Theologie studiert habe, getroffen habe, haben wir gemerkt, dass wir die ersten 2 Abende extremst viel über Politik geredet haben. Ja? Also es ging wirklich hin und her. Ja? Und die Gemüter sind hochgegangen und wir haben diskutiert. Aber eigentlich waren wir da 5 Tage, um zusammen Gott zu suchen, Gott anzubeten und ihn groß zu machen. Und sobald der Gottesdienst vorbei war, hatten wir auf einmal so viel Zeit, um uns gegenseitig aufzuregen, aufzupieksen. Und da habe ich gemerkt, wie wir uns manchmal Themen suchen, um wirklich Probleme suchen, die einfach eigentlich gar nicht so nötig sind. Ich sage nicht, dass diese Dinge nicht real sind, dass es Sorgen oder Probleme in der Welt gibt, auch politische Dinge. Aber die Königreich-Gottes-Mentalität sagt uns, nimmt diese Dinge und legt sie in die Hände Gottes. Legt sie in die Hände Gottes, weil am Ende ist es Gott, der in Kontrolle ist. Wenn wir ein Anliegen haben, wenn wir etwas sehen, wo wir Sorgen haben, wo wir denken, das könnte eine negative Zukunft bringen, dann ist auch das etwas, was wir nehmen und vor den Altar des Herrn bringen. Es ist nicht etwas, was wir in die Mittagspause nehmen und wo wir uns dann mit den anderen streiten. Es ist nicht etwas, was wir in die Familie nehmen und wo wir uns mit anderen streiten. Kann man über Dinge reden? Selbstverständlich. Aber welche Priorität nimmt es in deinem Herzen ein? Welche Priorität nimmt es in deiner Gedankenwelt ein? Und wenn es einmal diese Priorität angenommen hat, wie beeinflusst es dein Fühlen, dein Handeln? Was ist der Ertrag in deinem Leben von diesen Dingen, die dir Sorgen bereiten? Es ist wichtig, dass wir uns eine Sache vor Augen führen. Jesus sagt, wir sollen uns nicht Gedanken machen über die Dinge oder wir sollen Dinge nicht auf die erste Stelle setzen, die, wenn er kommt, die wir nicht ins Himmelreich mitnehmen. Es gibt so viele Dinge, an denen unsere Herzen so fest sind. Es gibt so viele Dinge, die uns so sehr beschäftigen, aber die alle keine Relevanz haben für die Ewigkeit. Die alle kein Gewicht haben werden für das, was für die Ewigkeit bestimmt ist. Deswegen möchte ich uns heute ermutigen, dass jeder Einzelne von uns an einen Punkt kommt, wo wir nochmal uns selber erforschen und vielleicht uns selbst nochmal fragen, wo kann ich den Fokus nochmal neu setzen? Wo kann ich nochmal die Linse schärfen, um das Königreich Gottes an erste Stelle zu setzen? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wenn das Wort Gottes über das Königreich Gottes spricht, ja, dass es nicht nur von der Gemeinde redet. Oft denken wir, okay, wir hören jetzt eine Predigt über das Fokussieren, über das Königreich Gottes. Okay, eigentlich ist es nur ein Aufruf dazu, dass ich jetzt in der Kirche mitarbeite. Vielleicht ist es ja sogar bei dir dran. Aber das Königreich Gottes ist so viel mehr als dieses Gebäude. Das Königreich Gottes ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine Perspektive, mit der du aufstehst. Es ist eine Perspektive, mit der du schlafen gehst. Das Königreich Gottes ist nicht beschränkt auf entweder nur die Gemeinde oder Missionen in Asien, Südamerika und Afrika. Das Königreich Gottes ist da, wo du bist. Du bist ein Botschafter Gottes. Dir ist Autorität gegeben von Jesus Christus. Lass mich dich fragen, wann hast du dich selber in diesem Bild so gesehen? Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt und dir bewusst klar gemacht, ich bin ein Botschafter des Allerhöchsten. Ich bin gesendet von dem König der Könige. Das ist es, was an erster Stelle sein sollte. Das ist es, wo wir unsere Priorität haben sollten. Die Priorität ist, dass wir sagen, egal wo ich hingehe, egal was ich tue, ich möchte, dass meine Art und Weise zu denken, zu reden, zu handeln, das repräsentiert, wer Jesus Christus ist. Und ich möchte uns mal die Bereiche im Leben geben, an denen wir am besten festmachen können, inwiefern wir die Königreich-Gottes-Mentalität leben. Und das sind eigentlich die Grundbereiche in unserem Leben. Und zwar, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, wie wir mit Beziehungen mit anderen Menschen umgehen und wie wir mit den Gaben und Talenten umgehen, die uns Gott gegeben hat. Diese vier Bereiche sollten Bereiche sein, die genau das widerspiegeln, wer Jesus Christus ist. Lass mich es nochmal ein bisschen praktischer machen. Die praktischsten Beispiele, die ich immer nenne, ist zum Beispiel, wenn du Vater bist, wäre ein Beispiel, wie du Königreich Gottes denken kannst, indem du dir sagst, ey, ich möchte meine Familie zusammenholen, regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat, an einen Punkt führen, wo wir sagen, wir kommen zusammen, wir haben ein gutes Essen zusammen und wir wollen einfach zusammen beten. Ich möchte euch einfach segnen und euch die Hände auflegen. Das ist eine Art und Weise, wie du eine Königreich-Gottes-Mentalität in deine Familie hineinbringen kannst. Genauso gilt es auch als Mutter oder als Ehepaar kann man sich die Frage stellen, wie können wir zusammen unsere Zeit so strukturieren, dass wir Jesus einen Raum in unserem Leben geben, dass Jesus das Zentrum, wortwörtlich das Zentrum ist, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass Jesus das Zentrum ist, sondern dass in der Art und Weise, wie wir miteinander leben, Jesus im Zentrum steht. Das einfachste Beispiel wahrscheinlich ist, wenn du auf Arbeit bist. Ich habe ja vorhin gesagt, Königreich Gottes heißt nicht nur missionieren, sondern Königreich Gottes zu leben bedeutet auch, wenn du auf der Arbeit bist, nicht so zu arbeiten, wie es der Chef gerade verdient hat. Ist ja gut, gebe ich mehr Mühe. Wenn er nicht so nett ist, ja, dann mache ich 3-4 Kaffeepausen. Nein, Königreich Gottes zu leben an der Arbeitsstelle würde so aussehen, dass du sagst, ich möchte meinen Herrn, meinen Gott, meinen König ehren mit all dem, was ich tue. Und ich möchte in meinem Charakter das hier repräsentieren. Wir sollten als Kinder Gottes die besten Arbeiter sein. Wir sollten die gefragtesten Arbeiter sein. Warum? Aufgrund unseres Charakters. In Beziehung mit anderen Menschen ist eins der wichtigsten Punkte, um die Königreich-Gottes-Mentalität zu haben, zu sagen, wie diene ich meinem Nächsten? Wie suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern wie suche ich auch den Vorteil meines Nächsten? Thomas hat das so schön beschrieben, als wir die Bibelstunde hatten und über Liebe geredet haben. Denn wenn du Königreich-Gottes-Mentalität leben möchtest, wenn du einen Fokus darauf setzen möchtest, dass Christus Nummer eins in deinem Leben ist, dann wird eine entscheidende Eigenschaft von dir sein, dass Menschen sagen, diese Person sorgt sich um mich, selbst wenn ich es nicht erwartet hätte, selbst wenn ich nicht gefragt habe. Sie hat gesehen und sie hat geholfen. Das ist manchmal eher die Tür zum Herzen einer anderen Person, als ihr direkt mit 3. Mose 17 zu kommen. Wenn die Person sieht, da ist eine Mentalität, diese Person hat einen Fokus in ihrem Leben, der anders ist als mein Fokus. Ich sehe etwas, da ist auf dem Leben dieser Person, was ich so nicht kenne. Das ist mir fremd. Und ich glaube, danach sollten wir uns ausstrecken. Es gibt viele, viele Beispiele, die ich noch hätte machen können. Aber ich glaube, ihr versteht, worum es mir geht. Mir geht es darum, und so möchte ich nochmal die Predigt zusammenfassen und den roten Faden schaffen, dass wir uns vor Augen malen, welche Freude wir in Christus haben und dem Kreuz, dass wir uns vor Augen malen, was diese Freude auch für unsere Ewigkeit bedeutet, aber dass wir nicht Menschen sind, die sich zurücklehnen, Pina Colada trinken und warten, bis Jesus kommt. Nein, diese Freude, die in der Vergangenheit liegt, diese Freude, die in der Zukunft liegt, beeinflusst unser Hier und Jetzt. Sie verändert alles, wie wir reden, wie wir denken und wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Das bedeutet es, einen Fokus zu haben und so zu leben, wie Jesus Christus Freude daran hat. Amen. Amen. Amen.